Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Guten Tag und herzlich willkommen zu unseren heutigen Nachrichten. Wir haben wieder einige wichtige Entwicklungen aus Politik, Wirtschaft und Sport für Sie zusammengestellt.
Genau, und wir beginnen heute mit der Politik, wo uns besonders eine Geschichte aus Brüssel beschäftigt: die Diskussionen um eine umstrittene Chatgruppe im Europaparlament.
Richtig, da sind ja interessante Details zu den Recherchen der deutschen Presseagentur bekannt geworden. Es geht um eine Chatgruppe zwischen der EVP-Fraktion, zu der auch die deutschen Unionsabgeordneten gehören, und dem rechten Flügel des Europaparlaments, einschließlich der AfD.
Der Chef der Europäischen Volkspartei, der CSU-Politiker Manfred Weber, hat sich dazu geäußert und betont, dass er nichts von dieser Chatgruppe wusste. Er wurde von mehreren Zeitungen zitiert: Die Chatgruppen von Mitarbeitern kenne ich weder, noch habe ich sie genehmigt.
Die Recherchen zeigen aber, dass es nicht nur um Chatnachrichten ging, sondern auch um ein persönliches Treffen von Abgeordneten. Gemeinsam wurde an einem Gesetzesvorschlag zur Verschärfung der Migrationspolitik gearbeitet.
Was genau soll denn in dem Gesetzesvorschlag stehen?
Das Vorhaben soll unter anderem die Abschiebung von Asylsuchenden in sogenannte Return Hubs in Staaten außerhalb der EU ermöglichen. Also eine ziemlich weitreichende Änderung der bisherigen Praxis.
Interessant ist auch die Reaktion aus Deutschland selbst. Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Hoffmann, fordert eine Aufklärung dieser Kooperation. Er betonte aber gleichzeitig, es wird keine Zusammenarbeit geben, vor allem eben auch aus dem Umstand heraus, dass die AfD die Zielsetzung hat, die Union zu zerstören.
Von der SPD kommt deutliche Kritik. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sprach von einem skandalösen Vorgang. Andererseits der CDU-Außenexperte Jürgen Hart nannte die Aufregung übertrieben.
Seine Begründung war, dass mit manchen Parteien rechts von der EVP, die nicht dem rechtsextremen Lager zuzuordnen sind, durchaus zusammengearbeitet werde, aber eben nicht mit der AfD.
Das wirft schon Fragen zur Abgrenzungsstrategie auf. Wenn wir schon bei europäischer Politik sind, aus Kasachstan gibt es auch wichtige Nachrichten zu berichten.
Genau, dort hat Präsident Kasym Schomart Tokajew seine Macht durch Verfassungsänderungen deutlich gestärkt. In einem Referendum stimmten 87% der Wähler für die Neufassung.
Die Beteiligung lag bei 73%. Kasachstan ist ja ein wichtiger Partner für Deutschland und die EU, aber das Land war seit seiner Gründung immer mehr oder weniger autoritär geführt.
Was ändert sich denn konkret durch die neue Verfassung?
Einiges zu Lasten des Parlaments. Vom bisherigen Zweikammerparlament bleibt nur eine Kammer übrig, der Kurultai. Die 145 Abgeordneten verlieren wichtige Ernennungsrechte.
Das heißt?
Sie können nicht mehr den Wahlleiter und die Chefs von Rechnungshof, Nationalbank und Geheimdienst sowie den Generalstaatsanwalt ernennen. Das übernimmt künftig der Präsident.
Also eine klassische Machtkonzentration. Tokajew kann auch nur noch unter dem Vorwurf des Hochverrats des Amtes enthoben werden. Allerdings bleibt es bei der auf 7 Jahre begrenzten Amtszeit und er bestätigte, dass die Präsidentenwahl 2024 stattfinden wird.
Interessant ist, dass er das Recht bekommt, einen Vizepräsidenten zu berufen. Das würde eine gelenkte Regelung seiner Nachfolge möglich machen. Ursprünglich sollte die Diskussion über die Verfassungsänderungen 1 Jahr dauern und das Referendum erst 2027 stattfinden. Dann ging es aber deutlich schneller.
Kommen wir zur Wirtschaft. Hier beschäftigt uns eine Analyse zu den kommenden Landtagswahlen und deren möglichen Auswirkungen auf die Koalition in Berlin.
Richtig, es geht um Rheinland-Pfalz, wo am Sonntag gewählt wird. Nach der Niederlage beider Regierungsparteien in Baden-Württemberg steht jetzt eine Art Showdown zwischen CDU und SPD bevor.
Die ursprüngliche Rechnung war ja anders. CDU gewinnt in Baden-Württemberg, SPD in Rheinland-Pfalz und alle sind zufrieden. Das hat nicht funktioniert.
Genau, und jetzt deuten die Umfragen auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Einer der Regierungspartner wird als großer Verlierer dastehen, mit möglichen Folgen für den innerparteilichen Frieden und die Koalitionsarbeit.
Was würde eine Niederlage für die CDU bedeuten?
Die CDU ist in beide Wahlkämpfe mit einem satten Vorsprung gestartet und könnte mit Gordon Schnieder als Spitzenkandidat nun genauso knapp scheitern wie in Baden-Württemberg. Der Unmut vieler Unionisten über zu wenig CDU in der Koalition hatte sich schon in der Rentendebatte gezeigt.
Parteichef Friedrich Merz ist es bislang nicht gelungen, die Union aus dem Umfragetief herauszuholen. Sie stagniert unterhalb ihres Wahlergebnisses von vor gut einem Jahr. Trotzdem hat Merz größere personelle Veränderungen vorerst ausgeschlossen.
Und bei der SPD?
Paradoxerweise macht der SPD ausgerechnet die katastrophale Wahl in Baden-Württemberg Hoffnung für Rheinland-Pfalz. Man hat den Schluss gezogen, dass nicht das Programm, sondern der Kandidat entscheidet.
In Rheinland-Pfalz ist das der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweizer. Der hat solide regiert und ist beliebt. Man setzt voll auf den Amtsbonus.
Die Themen Bezahlbarkeit, Wirtschaft und Arbeit verbinden Wähler aber schon lange nicht mehr vordringlich mit der SPD. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf analysiert: Uns wird zu wenig zugetraut, dass wir die Kraft sind, die am Ende wirklich die Arbeitsplätze in Deutschland sichert.
Interessant ist, dass die SPD gerade an einem neuen Grundsatzprogramm schreibt. 22 soll es fertig sein. Diese Erkenntnisse könnten da noch rechtzeitig einfließen.
Die Frage ist auch, wie es nach der Wahl für die Koalition weitergeht. Kanzler Merz hat nach Baden-Württemberg schon vorgebaut und mit der SPD-Spitze telefoniert, um alle auf Stabilität einzuschwören.
Er sprach von einer Verabredung mit den Sozialdemokraten und betonte, dass Deutschland anders als viele andere Länder über eine stabile parlamentarische Mehrheit verfüge. Das wolle er nicht aufs Spiel setzen.
Aber einfach wird es nicht. Mit den Sozialreformen in Gesundheit, Pflege und Rente steht die bisher größte Bewährungsprobe für Schwarz-Rot an. Bis Ende des Jahres wollen sich Union und SPD darüber einig werden.
Kommen wir zum Sport. Pro7 hat sich prominente Verstärkung für die Handballübertragungen geholt.
Genau. Der Sender hat den Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Ex-Nationaltorwart Silvio Heinewetter verpflichtet. Schmidt-Sommerfeld ist in den vergangenen Jahren zu einem der prominentesten Sportjournalisten geworden und bei jüngeren Zuschauern vor allem unter seinem Spitznamen Schmiso bekannt.
Ihre ersten Einsätze haben die beiden bei den Partien des DHB-Teams gegen Ägypten, am Donnerstag in Dortmund und am Sonntag in Bremen. Schmidt-Sommerfeld arbeitet auch für Sky und Dün. Seine TV-Karriere begann vor 11 Jahren bei der NFL-Berichterstattung von Pro7 Sat.1.
Silvio Heinewetter wird als Experte arbeiten. Der 41-Jährige absolvierte 206 Länderspiele für Deutschland und steht immer noch beim TSV Eisenach zwischen den Pfosten. Sein größter Erfolg war Olympia-Bronze 2016.
Pro7 Sat.1 hat zuletzt mehrere Handballrechte erworben, darunter rund 60 Länderspiele der Männer- und Frauenteams des Deutschen Handballbundes.
Eine besonders bewegende Geschichte kommt aus dem Gewichtheben. Es geht um die 21-jährige Yekta Jamali, die aus dem Iran geflüchtet ist und nun für Deutschland antritt.
Ihr Traum sind Medaillen für Deutschland, am liebsten schon bei der Europameisterschaft in Georgien, die am 19. April beginnt. Dann vertritt sie erstmals bei einem großen Wettkampf die schwarz-rot-goldenen Farben.
Aber während Jamali ihren Traum lebt, ist die Situation in ihrem Geburtsland zu einem Albtraum geworden. Sie sorgt sich um ihre Familie im Iran. Manchmal bin ich traurig, manchmal weine ich auch, sagt sie.
Wie ist sie denn nach Deutschland gekommen? Mit 17 Jahren nutzte sie 2020 bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Griechenland die Gelegenheit zur Flucht. Dann habe ich entschieden, dass ich nicht mehr in den Iran zurückgehen will, weil die Situation richtig schwer war für Frauen, für Gewichtsheberinnen, erklärt sie. 2 Jahre später trat sie bei den Olympischen Spielen in Paris für das Flüchtlingsteam des IOC an und belegte in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm den 9. Platz. Am 4. Februar, nur wenige Wochen vor Kriegsbeginn, erhielt sie ihre deutsche Einbürgerungsurkunde. Bundestrainer Almir Velacic traut ihr viel zu. Bei Olympia 32 in Brisbane, dann ist sie 27, hält er sogar eine Medaille für möglich. Sie ist dann in einem sehr guten Alter für eine Gewichtsheberin. Eine Rückkehr in den Iran kann sich Jamali nicht vorstellen. Ich bin jetzt Deutsche geworden und will auch meine Zukunft hier planen. Ich fühle mich wohl hier, sagt die 21-Jährige. Das waren die wichtigsten Nachrichten von heute. Wir verabschieden uns und sind morgen wieder für Sie da.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben. Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.